Dieser Podcast wird Ihnen präsentiert von True Wealth, der Online-Vermögensverwalter, der seit 10 Jahren Komfort und Transparenz vereint.
NZZ Akzent. Wir sind in Nordkorea, in Pyongyang, mitten im Parteitag der Koreanischen Arbeiterpartei. Es ist das Ereignis des Jahres und komplett durchgetaktet. Hunderte Männer in dunklen Anzügen klatschen synchron, sie stehen exakt gleichzeitig auf. Und natürlich jubeln sie alle, ebenfalls synchron, ihrem Diktator zu, Kim Jong-un. Ich musste mir diese Aufnahmen tatsächlich mehrmals anschauen, Martin. Aber dann habe ich sie entdeckt. Inmitten von Hunderten von Männern sieht man nämlich ganz vereinzelt so ein paar Frauen. Und eine von ihnen, die sitzt sogar in der zweiten Reihe.
Ja, da sitzen sogar zwei Frauen nebeneinander. Und die zweite von rechts auf dem Bild, das ist Kim Yo-jung, die kleine Schwester von Kim Jong-un, dem Diktator. Und sie wurde jetzt auf diesem Parteitag in die höchsten Gremien der Arbeiterpartei befördert. Und das zeigt, sie gilt nun offiziell als die mächtigste Frau Nordkoreas. Und das wiederum schürt natürlich auch Spekulationen an, dass sie vielleicht zur Nachfolgerin von Kim Jong-un aufgebaut wird. Wobei, da gibt es auch noch eine andere Kandidatin in der Familie. Das ist seine Tochter Kim Jue.
Wer folgt auf Kim Jong-un? Der nordkoreanische Diktator scheint auf Frauen in seiner Familie zu setzen. Was wir über diese Kandidatinnen wissen, das erklärt Asienkorrespondent Martin Kölling. Ich bin Alice Grosjean. Martin, sprechen wir zuerst nochmal über die Schwester von Kim Jong-un, eben die mächtigste Frau jetzt im Land, wie du gesagt hast. Was heißt das denn konkret?
Ja, sie wurde auf dem Parteitag zum einen zur Abteilungsleiterin im Zentralkomitee gewählt. Das ist ein sehr hohes Amt. Wir wissen noch nicht genau, welche Abteilung sie übernimmt. Das ist noch ein Rätsel, aber sie ist eine von den 17 wichtigsten Abteilungsleitern jetzt der Arbeiterpartei. Gleichzeitig wurde sie auch ins Politbüro aufgenommen als Mitglied ohne Stimmrecht. Und dieses Politbüro ist ja in leninistischen Parteien das wichtigste Parteigremium im Prinzip. Das heißt, dass sie sich jetzt wirklich eine eigene Machtbasis aufbaut. Und besonders wichtig ist dieses Mal, der Parteitag stellt auch gleichzeitig einen Generationenwechsel dar. Und sie ist eben Teil dieser jüngeren Generation, die wirklich über Jahre oder Jahrzehnte eben das Land führen kann.
Und eben sie wird so ein bisschen gehandhabt als potenzielle Nachfolgerin von Kim Jong-un. Aber der ist ja eigentlich noch relativ jung. Also braucht er denn jetzt schon dringend eine Nachfolge?
Wahrscheinlich schon. Er ist halt eben nicht nur jung, sondern eben auch übergewichtig, raucht viel und trinkt auch gerne Alkohol. Es gibt schon sehr große Zweifel an seiner gesundheitlichen Verfassung. Hin und wieder gab es sogar schon Gerüchte, dass er Herzinfarkt erlitten hat oder eine Bypass-Operation bekommen hat oder eben sogar schon gestorben sei. Das zeigt, es gibt eben Zweifel an seiner Gesundheit. Und da ist es natürlich sinnvoll, gerade in einer Erbdiktatur frühzeitig vorzusorgen. Intern schon mal zu gucken, wer die Nachfolge übernehmen kann.
Was weiß man denn, was wissen wir denn über die Beziehung der beiden? Wie nah sind sich die?
Sie scheinen sich sehr nahe zu sein. Sie sind als Kinder schon in großer Isolation aufgewachsen und haben da anscheinend schon ein sehr enges Band geflochten. Das wurde dann noch stärker, weil beide auch in die Schweiz geschickt wurden, nach Bern. Dort sind sie zur Schule gegangen mehrere Jahre. Und diese Auslandserfahrung hat das Band anscheinend noch gestärkt. Davon gehen Experten aus.
Das ist ja bei Nordkorea allgemein immer relativ schwierig, eben auch an gesicherte Informationen zu kommen. Ich frage dich aber trotzdem, also was weißt du alles über diese Schwester oder was weiß man vielleicht auch nicht?
Wir wissen sehr wenig. Wir wissen zum Beispiel ja nicht mal ihr genaues Geburtsdatum. Was wir wissen über Nordkorea stammt häufig aus Erzählungen von Flüchtlingen, aus Interviews mit Überläufern. Die Auswertung von nordkoreanischen TV-Sendungen durch Experten sind sehr wichtig. Und dann gibt es eben noch gelegentliche Augenzeugenberichte. Zum Beispiel hat der japanische Leibkoch der Kims ein Buch über seine Zeit mit der Familie geschrieben. Und aus dem wissen wir so ein bisschen über die innerfamiliäre Dynamik. Aber das ist eben auch schon sehr lange her. Da war Kim Jong-un noch ein kleines Kind teilweise.
Und die Schwester, du hast gesagt, man weiß nicht mal ihr genaues Alter. Wie alt ist sie denn ungefähr?
Es wird geschätzt, dass sie so 38 Jahre alt ist, was eben einigermaßen gesichert ist, dass sie nach eben ihrem Aufenthalt in der Schweiz dann eben nach Nordkorea zurückgekommen ist und dann 2007 ein Studium der Informatik abgeschlossen hat. Und danach ist sie halt gleich ins Familiengeschäft eingestiegen, nämlich die Herrschaft über Nordkorea. Zuerst hat sie als Privatsekretärin ihres Vaters gearbeitet, Kim Jong-il. Und danach ist sie dann halt nahtlos weiter zur unsichtbaren Koordinatorin für ihren Bruder aufgestiegen, der eben dann das Amt von seinem Vater übernommen hat.
Was heißt unsichtbar?
Sie tauchte zu Anfang wenig auf, hat aber anscheinend sehr stark kontrolliert, wer ihren Bruder überhaupt sehen darf. Also sie ist so eine Art Stabschefin geworden, wird gesagt. Und gleichzeitig hat sie eben auch Ämter in der Partei übernommen. Sie wurde eben Vizedirektorin der Propaganda- und Agitationsabteilung. Und das ist in Nordkorea eine ziemlich wichtige Abteilung. Sie kontrolliert die Medien, sie kontrolliert die Darstellung der Familie.
Hatte man sie denn bis vor kurzem auch im Ausland schon wahrgenommen?
Da war sie das Sprachrohr der Partei und ihres Bruders. Das beste Beispiel war halt 2018 die Olympischen Winterspiele in Südkorea. Sie ist damals dorthin gereist als diplomatische Sondergesandte und ihr Auftritt damals war ein großer Erfolg.
Was hat sie gemacht?
Ja, wir müssen uns nochmal zurückversetzen in die Zeit. Also 2016, 2017, das war die Zeit, in der Nordkorea nochmal einen Atomtest durchgeführt hat. Trump war gerade im Amt. Er hat dann daraufhin mit militärischem Drohgebärden reagiert, hat Nordkorea mit Fire and Fury, also Feuer und Wut gedroht. Die Welt dachte, dass Nordkorea und die USA am Rand eines Krieges stehen würden. Mhm. Und dann auf einmal Ende 2017, Anfang 2018 kam der völlige Umschlag hin zu einer Gipfeldiplomatie. Die Olympischen Winterspiele waren sozusagen das vorbereitende Treffen zwischen Nordkorea und Südkorea als Vermittler für die Gipfeldiplomatie.
Wir sind gleich zurück.
Ob Vermögensverwaltung, Säule 3a oder ETF Kinderportfolio, mit Truewealth investieren Sie einfach, transparent und kosteneffizient. Neu mit dem praktischen Entnahmeplan. Starten Sie jetzt auf truewealth.ch.
Von diesem diplomatischen Treffen, also wo die Diktatorenschwester den südkoreanischen Präsidenten trifft, auch davon gibt es ein Video, leider mit sehr schlechter Tonqualität. Man hört vor allem die Kameras klicken.
Das Video fängt schon sehr besonders an. Sie tritt hinter dem eigentlichen Staatsoberhaupt Kim Jong-nam in die Residenz des südkoreanischen Präsidenten Moon Jae-in ein. Zuerst schüttelt Präsident Moon im Kim Jong-nam die Hand, während sie hinter Kim Jong-nam steht, lächelt und Kim Jong-nams Koffer trägt. Da sieht sie aus wie eine Kofferträgerin. Kurze Zeit später sieht man in dem Video halt, wie sie selber Moon Jae-in die Hand schüttelt, freundlich lächelt, charmant sich verhält, ihm auch sehr viel Ehrerbietung entgegenbringt. Und das ist eben in Südkorea sehr gut angekommen, dass sie eben gezeigt hat, dass sie als Nordkoreanerin eben den südkoreanischen Präsidenten Moon mit so großer Höflichkeit trifft, ja, und die Hände schüttelt.
Dieser freundliche, fast schon adrette Auftritt, ist das typisch für Sie?
Im Ausland ja. In der inländischen Propaganda, wenn sie da eben über das Ausland spricht, kann sie es auch. Aber sie kann eben auch ganz anders. Sie kann eben auch dann sehr ausfallend werden und südkoreanische Politiker als Abschaum und Hunde beschimpft. Das sind eben so Punkte, die sie eben auch sehr gut kann. Und sie hat auch eben keine Probleme damit, Südkorea wirklich als Hauptfeind Nummer eins zu bezeichnen. Wir sind im Prinzip im Kriegszustand. Südkorea ist der größte Feind.
Also sie kann beides, gegen außen nett, gegen innen nicht so nett. Wie wahrscheinlich ist sie denn Stand jetzt als Nachfolgerin für ihren Bruder?
Das ist eine gute Frage. Der südkoreanische Geheimdienst, glauben wir ihm mal, sieht jemanden anderen gerade weiter vorn. Und das ist nämlich Kim Jong-uns Tochter Kim Chue. Laut dem Geheimdienst ist sie nicht mehr im Nachfolgetraining, sondern schon in der Phase der Nachfolgebenennung. Das heißt also, sie wird wirklich anscheinend schon jetzt zur Nachfolgerin, zur vierten Generation der Diktatorenfamilie aufgebaut.
Wie kommt der südkoreanische Geheimdienst darauf? Also welche Indizien gibt es dafür?
Ja, also seit 2022 taucht sie auf einmal an der Seite ihres Vaters auf. Bis dahin haben die Kinder durchaus ihre Väter mit auf seinen Dienstreisen begleitet, aber sie wurden nicht so von der Propaganda in den Mittelpunkt gestellt.
Also inszeniert auch.
Also richtig inszeniert, ja. Ich glaube, letztes Jahr war sie bei 15 Gelegenheiten dabei. Und die große Frage damals war, baut man jetzt sie schon zur Nachfolgerin auf? Oder will die Propaganda nur zeigen, dass eben auch die Diktatorenfamilie eine ganz normale Familie ist, sozusagen mit Familienausflügen, in diesem Fall halt nicht zum nahegelegenen Park oder Sportplatz, sondern eben dann zum Raketenstart oder der Eröffnung eines Touristenresorts. Also sie wird wirklich auch im Ausland jetzt schon präsentiert.
Es gibt dazu einige wirklich sehenswerte Propagandabilder von Kim Jong-un und seiner Tochter. Einige davon habe ich euch in den Shownotes verlinkt. Und im Rahmen des Parteitags, der jetzt eben gerade war, da hat sich auch so eine Vater-Tochter-Szene abgespielt. Man sieht da, wie sie so direkt hinter ihrem Vater über einen riesigen roten Teppich vorbei an salutierenden Militärs läuft. Was ich auffällig finde, sie trägt exakt den gleichen Ledermantel wie ihr Vater. Sie ist auch quasi gleich groß wie ihr Vater. Aber trotzdem, sie sieht schon sehr jung aus. Was wissen wir denn jetzt dieses Mal? Wie alt ist sie denn?
Wir wissen noch weniger über sie als über ihre Tante. Es wird geschätzt, dass sie 13 Jahre alt ist, 12 bis 13 Jahre. Welche Ausbildung sie macht, keine Ahnung. Was sie von der Welt wirklich weiß, wissen wir nicht. Anscheinend ist sie nicht in der Schweiz zur Schule gegangen. Wir wissen nicht mal ihren genauen Namen, denn der wird in den nordkoreanischen Medien nicht genannt. Wir nennen sie Kim Joo-ae, weil eben der amerikanische Basketballstar Dennis Rodman 2013 Nordkorea besucht hat und dort eben ein kleines Kind auf dem Arm gehabt hat. Die Tochter des Führers wurde damals gesagt und er sagte, sie hieße Kim Joo-ae.
Also das ist die einzige Quelle, die wir haben für den Namen.
Das ist die einzige Quelle, die wir für den Namen haben. Es gibt eben auch andere Meinungen, die eben sagen, dass sie einen anderen Namen hat. Werden wir noch früh genug erfahren.
Also wir haben jetzt einerseits die politerfahrene Schwester des Diktators, andererseits die Teenager-Tochter. Wie würdest du das einschätzen? Wer ist denn Stand jetzt die Nummer eins, wenn es um die Nachfolge des Diktators von Nordkorea geht?
Ich spekuliere jetzt mal. Wahrscheinlich kann man schon sagen, dass die Tochter langfristig zur Nachfolgerin aufgebaut wird. Aber wenn eben Kim Jong-un, wie sein Vater, relativ früh das Zeitliche segnen sollte, dann kann es auch sein, dass in der Zwischenzeit, wenn sie noch zu jung ist, erstmal die Schwester als Interimsregentin das Amt übernimmt, bis eben Kim Joo-ae alt genug ist, um dann die Rolle der Diktatorin zu übernehmen. Der Grund, warum Kim Jong-un vielleicht schon so früh auch die Tochter in den Vordergrund stellt, könnte seine eigene traumatische Erfahrung in der Amtsübernahme sein. Er war damals nur 26 Jahre alt, als er zum Diktator aufstieg.
Und das will er seiner eigenen Tochter ersparen?
Das will er anscheinend, sagen einige, seiner eigenen Tochter ersparen und führt sie deswegen schon ziemlich früh in die Amtsgeschäfte ein.
Und hat damit auch schon mal vorgesorgt, dass der Titel in der Familie bleibt, in der Dynastie bleibt. Und trotzdem, ich finde das schon sehr bemerkenswert, dass er gleich zwei Frauen eben als potenzielle Nachfolgerinnen ernannt hat. Ich meine, so viele Diktatorinnen gibt es jetzt nicht auf der Welt. Steckt da auch eine Strategie dahinter, eben Frauen zu nominieren für so eine Stelle?
Ich glaube einfach, dass es Zufall ist, einfach wie die Kinder halt so gefallen sind. Die Schwester ist als seine engste Vertraute und in Nordkorea entscheiden letztlich dann wahrscheinlich die Väter, wer das Amt übernimmt, welcher der Söhne, welches der Kinder in dem Fall, das bessere Diktatorenmaterial hergibt. In diesem Fall hat Kim Jong-un anscheinend gesagt, ja, es ist meine Tochter.
Und trotzdem, also auch wenn wir nochmal zurückdenken an den Parteitag, diese Hunderte von Männern, ganz, ganz wenige Frauen nur, wie würde das denn ankommen innerhalb von Nordkoreas, wenn der nächste Herrscher jetzt eine Herrscherin ist?
Das ist eben die große Frage. Einige Analysten haben große Zweifel daran, dass eben eine Frau genauso respektiert werden wird wie eben Kim Jong-un als junger Mann. Der Vorteil ist natürlich, es ist die Kim-Familie. Sie sind vom Blute des großen Staatengründers Kim Il-sung. Und das ist schon mal sehr viel wert. Mhm. Gleichzeitig werden sie sich aber auch beweisen müssen. Das musste auch Kim Jong-un tun. Ja? Er musste viel Blut in Säuberung vergießen, um sich zu etablieren, um zu zeigen, dass er wirklich Diktator sein kann. Er hat sogar seinen eigenen Onkel umbringen lassen. Und wenn er einmal nicht mehr ist und dann eine Frau vielleicht an die Spitze kommt, dann muss eben die Frau beweisen, dass sie den Job genauso gut machen kann wie ein Mann.
Vielen lieben Dank, Martin, für diesen sehr interessanten Einblick nach Nordkorea. Ganz liebe Grüße.
Bitte, gern geschehen.
Das war unser Akzent, heute mit Ostasien-Korrespondent Martin Kölling. Martin lebt in Tokio und hat von dort aus mit uns gesprochen. Ganz am anderen Ende des Pazifiks, da wohnt Marie-Astrid Langer, unsere Korrespondentin aus dem Silicon Valley.
Und da triffst du dann nicht mit Leuten und da hast du das Gefühl, die denken von sich selber, sie sind gerade Gott und erschaffen die Menschheit neu.
Wie es so ist, im Silicon Valley zu leben, das hat sie meinem Kollegen Simon Schaffer erzählt. Hören könnt ihr das ganze Gespräch morgen in unserer Samstagsfolge. Mein Name ist Alice Grosjean. Schön, habt ihr zugehört. Bis bald.